Es ist der vierte Dienstag im Monat, in diesem Fall der 23. Oktober 2018 und damit Zeit für das Oktober-Penta-Radio. Im Studio sind
der liebe Simon
und der noch liebere Honky.
Wir werden uns heute mal entlang der allgemeinen Newslage entlanghangeln, etwas über die internen Sachen erzählen, die gerade bei uns aktuell sind und einfach mal schauen, wohin uns das Gespräch führt, um so ein bisschen zu erklären, was in der Nerd-Szene und in der Chaos Computer Club Szene gerade los ist. Um damit gebührend anzufangen, was ist aktuell los, Simon? Wo läuft gerade was, wenn man sehr viel Langeweile hat diese Woche? Wo fährt man hin?
Ja, also wenn man nicht zum Dave-Festival gehen will, was wir ja gerade schon gehört haben, dann kann man vom 22., also gestern, bis 28. Oktober auch die Privacy Week in Wien besuchen. Die findet im Naturkundemuseum statt. Kostet, glaube ich, im Vorverkauf waren es 42 Euro. In der Abendkasse ist es ein bisschen mehr. Und ja, da könnt ihr zum Beispiel das Logbuch Netzpolitik treffen oder viele andere netzpolitisch bewegte Menschen.
Wer da nicht hinfahren kann, kann sich das auch im Livestream auf der Webseite anschauen. So entnehme ich es zumindest gerade eben dem Angebot. Heute wurde scheinbar nur Saal 1 bespielt, es wird sich aber wohl die Woche noch überändern. Es gibt hier durchaus Saal 2, einen Workshop-Raum und einen externen Raum, der scheinbar bespielt wird.
Genau, Details findet ihr unter privacyweek.at.
Und die Big Brother Awards werden hier verliehen, zumindest die australischen, sage ich jetzt.
Die schon. Australischen.
Die australischen und die österreichischen werden hier verliehen, so entnehme ich das dem Programm.
Ja. Genau. Sehr gut.
Okay, wer also damit noch nicht ausreichend bespielt ist und dieses Interview bzw. dieses Gespräch auch schon vor morgen Abend hört, der kann ja mal zum Chaoszone-Planungstreffen kommen. Das Planungszone-Chaos-Treffen findet im HQ statt, also hier im Zentralwerk des und im Hauptquartier des Chaos Computer Club Dresdens. In der Rieserstraße 32 in Pieschen. Was ist denn die Chaoszone, Simon?
Die Chaoszone ist ein Zusammenschluss von Hackerspaces, CCC-nahen Organisationen.
Airfast Chaos-Treffs, sich genau. Zugehörig fühlenden Makerspaces und jedem, der eigentlich Lust hat, aus Sachsen-Umgebung, aus Polen, aus Tschechien, Thüringen, Sachsen-Anhalt möchten wir auch nicht verächten.
Verächten.
Ja, ich muss mal aufpassen. Also ich glaube, Halle liegt in Sachsen-Anhalt, oder?
Ja, ja.
Oder woanders.
Aber wir verächten doch das Frühaufsteher-Bundesland, oder etwa nicht?
Ja, nee, ich will mich jetzt nicht noch tiefer reinreden. Ich habe nachher noch eine Lobeshymne auf Halle.
Gut, dann solltest du das vielleicht nicht tun, genau. Und die veranstalten nämlich zusammen auf alle Fälle Dinge auf dem Chaos Communication Congress.
Der 35. Chaos Communication Congress findet dieses Jahr statt, wie immer zwischen Weihnachten und Silvester.
Also vom 27. bis 30. Dezember?
Ja, die Grenzen verschwimmen, wenn man da zum Auf- und Abbau mit dabei ist und auch wenn man schon vorher selber Sachen dort aufbaut. Deswegen, also mein Chaos Communication Congress beginnt am Tag wahrscheinlich -7 oder so, also schon ein paar Tage vorher, 20. Dezember scheinbar. Hoffentlich wird das nicht mein Chef, ich habe noch keinen Urlaub genommen. Aber so ist der Plan. Man kann da, also was ist der Kongress? Da treffen sich der Chaos Computer Club und alle Leute, die sich dem nahe fühlen oder darüber etwas erfahren wollen, in Leipzig dieses Jahr. Also nicht wie, gut, im Jahr davor waren wir auch in Leipzig, aber die Jahre davor waren wir oft in Hamburg oder in Berlin. Das ist dieses Jahr allerdings wieder Leipzig geworden, sehr zur Freude natürlich der eigentlich relativ schwach besetzten Hackerszene im Osten. Also wir sind auf der Karte der Hackspaces im Osten doch relativ noch weißfleckig leider, wobei das in letzter Zeit sich auch bessert und auch mit der Chaoszone natürlich mehr zusammenwächst, so hoffe ich zumindest. Die Chaoszone kann man sich schon mal, was ist das? Das ist ein Zusammenschluss aus den Hackspaces hier, also das ist der Chaos Computer Club Dresden, c3d2.de. Das sind die Leute aus Jena, das sind die Leute aus Chemnitz. Also ich habe auch in Chemnitz Planungssachen gesehen. Das sind die Leute aus dem Vogtland. also Heihachi Tu, dessen Namen ich aber falsch ausspreche, also Hackers from the End of the Universe. Und wahrscheinlich noch ganz viele andere, die ich jetzt vergessen habe, aber meistens, ja, sind das Leute, die sich schon von anderen Veranstaltungen kennen oder sich jetzt halt aufgrund der Sache da zusammenfinden. Letztes Jahr gab es unter demselben Namen auch schon einen Versuch, aber dieses Jahr soll es gerade in Anblick auf Chaos West, die da gut abgeliefert haben, ein kleines Leuchtfeuer der guten Laune aus Chaos Ost Richtung geben und das halt nicht mit dem Namen Chaos Ost, sondern mit dem Namen Chaos Zone. Genau. Chaoszone.cz kann man da sich mit weiteren Informationen eindecken. Ansonsten gibt es dazu auf der Seite des Chaos Computer Club Dresden c3d2.de durchaus einige Einträge mit auch dem zentralen Orga-Pad. Das heißt, dort ist ein Dokument, wo alle gleichzeitig schreiben und lesen können. Also wir sind da komplett transparent. Jeder darf da zumindest mitlesen und auch, wenn er will, reinschreiben. Noch besser natürlich, ihr kommt persönlich vorbei oder kommt morgen mit ins Mumble. Mumble ist, ja, wie kann man es erklären? Audio-Telefonie.
Ja.
Oder Telefonie mit mehreren Teilnehmern in Open Source. Sowas wie Teamspeak aus der Spielerszene kennt man das. Kann man aber kostenfrei verwenden. Und dort werden wir uns auch morgen zusätzlich zu dem normalen Termin hier bei uns im Hackspace oder auch in anderen Hackspaces, also es treffen sich ja mehrere Leute morgen und darüber verbunden sind wir alle neben Chat auch über dieses Pad und über das Mumble.
Genau.
Gibt es sonst noch Neuigkeiten? Chaos nah, also hier Dresden nahe Natur?
Direkt. Also auf alle Fälle, es ist jetzt zu spät, um offiziell euren Talk für genau. den 35 C3 einzureichen.
15. Oktober las ich und genau. Man kriegt eine Rückmeldung bis zum 15. November. Also keine, ich habe was eingereicht, aber noch keine Rückmeldung. Also.
Ah, ja.
Ich glaube, sie haben es bestimmt nur vergessen.
Bestimmt.
Hast du was eingereicht?
Noch nicht. Nee.
Ja, Talks einreichen, muss man kurz erklären. Die Leute, die an dem Programm teilhaben wollen, etwas gestalten wollen, die können ein Angebot machen, eine gewisse Zeit darüber auf dem Kongress zu füllen. Also da geht es von den großen Sälen von 4.000, 5.000 Sitzplätzen bis hinunter zu den Hallen G und anderen Räumen, die da eher so mit 500, 600 Plätzen ankommen. Aufgezeichnet wird das alles auch ähnlich wie bei der Privacy Week, über die wir gerade vorhin geredet haben und zur Verfügung gestellt, kostenlos auf media.cc.de. Also wer mal schauen möchte, ob das etwas für einen ist.
media.ccc.de.
Habe ich eins hier vergessen? Ach, es ist schon spät. Ja, es ist der Chaos Club, der Computer Club, das passt schon. Und kann sich da schon mal reinfinden, ob das was für einen ist. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass auf diesem Kongress 15.000 Leute zusammenkommen werden. Das heißt, die werden nicht den ganzen Tag sich Talks angucken und, wie das wahrscheinlich auf anderen Messen so üblich ist, sich gegenseitig Sachen verkaufen, sondern es sind eher offene Menschen mit Bastelaffinität und LED-Drang. Zusätzlich läuft da das ein oder andere Boosted Board oder fahrendes Sofa durch die Gegend. Also schaut auch ab und zu mal nach hinten, wenn es klingelt.
Genau, oder sortiert mal ordentlich das Bällebad durch.
Ja,
nicht, dass die Bälle durcheinander kommen.
Nicht, dass sie durcheinander kommen.
Es ist ganz schlimm.
Ja, diese Kinder, die das immer durchwühlen dann. Und wenn ihr ganz tief taucht im Bällebad, findet ihr auch manchmal irgendwelche Telefone. Also es eignet sich auch sehr gut, um den eigenen Karma-Balken aufzuladen, wenn man das dann ins Fundbüro zurückbringt. Also es gab schon Hackveranstaltungen, da habe ich, glaube ich, dreimal mein Telefon verloren. Unter anderem auch im Kuscheltier-Bällebad, das aus Kuscheltieren bestand. Sowas passiert und man freut sich, wenn man am Fundbüro schon begrüßt wird mit ach, sie schon wieder oder du schon wieder. Man braucht sich nämlich beim dritten Mal nicht mehr ausweisen, habe ich mitgekriegt. Okay. Also nochmal so gesagt, der Chaos Communication Congress findet dann zwischen Weihnachten und Silvester statt. Der inoffizielle Ticketverkauf hat gerade angefangen. Also wenn ihr da über die chaosnahen Kanäle rankommen wollt, meldet euch bei uns im Hackspace. Da gibt's auf jeden Fall einen Weg. Wenn ihr auf die offiziellen Tickets warten wollt, dann auch kein Problem. Es wird ein, zwei Verkaufsrunden geben, so wie das in den letzten Jahren wahrscheinlich auch war. Dort hat es aber schon ein bisschen mit Glück zu tun. Manchmal kann man da Pech haben, sodass man da kein Ticket mehr bekommt.
Die sollten jeweils auf events.ccc.de angekündigt werden, würde ich mal
vermuten. Also Events, also wie das Event, ja, sorry, ich hatte Even verstanden, also wie E-V-A-N, deswegen war ich kurz
verwirrt. Ah, nee, eher nicht.
Wer ist dieser Even im Chaos Computer Club? genau. Dann im nächsten Jahr steht natürlich auch das Camp dann an, als große aller vier Jahre Veranstaltung des Chaos Computer Club Deutschlands. Also Chaos Computer Clubs, so ist ja nur in Deutschland, beziehungsweise ja, gibt es auch woanders. Aber worauf ich hinaus wollte ist, jedes Jahr macht einer der großen Vereine in Europa ein, ja, es gibt auch mehrere Events. Also egal, worauf ich hinaus wollte ist, es gibt verschiedene unter freiem Himmel stattfindende Festivals und Events. Die größeren finden nicht jedes Jahr statt, sondern eher aller Tonusjahre, zum Beispiel die Schar so aller vier Jahre. Das Chaos Communication Camp auch so alle vier?
Nee,
auch
das Chaos Jahre. Communication Camp findet alle vier Jahre statt.
Ja, los, sortier mich
die,
bitte.
Holländische Camping-Veranstaltung
findet ja
auch alle vier Jahre statt. Allerdings hat die jedes Mal einen anderen Namen. Von daher wissen wir noch nicht, wie die nächste heißen wird. Zumindest ich habe noch nichts davon gehört. Und dann gibt es zum Beispiel noch die englische, das Electromagnetic Field Festival, das findet alle zwei Jahre statt, zumindest in den letzten Jahren war das so. Und dann gibt es natürlich noch kleineres, wie zum Beispiel das dänische, was glaube ich
jedes Bornhack, das auf ist, dessen ich, ersten das Event ist, ich war.
Jedes Jahr.
Die machen das jedes Jahr, das ist auf Bornholm.
Ja.
Eine ganz, ganz sympathische Truppe an dänischen Hackern, also man fühlt sich da ein bisschen wie unter Wikingern. Und ja, also wenn man...
Ich war da noch nicht.
Wenn man irgendwie nahe den zwei Metern ist, Bartträger, man fühlt sich wohl, also. Ich kann es nur empfehlen.
Gut. Genau, also wenn ihr nicht zum Kongress kommt, dann könnt ihr vielleicht zum Camp kommen. Das ist auch schon bekannt, das hatten wir, glaube ich, auch das letzte Mal schon erzählt, das findet wieder im Ziegeleipark Miltenberg statt.
Im Spiegeleimuseum.
Im Spiegeleimuseum, genau. Und Ende August, genaue Daten habe ich gerade nicht im Kopf.
Werden wir nachreichen, ziemlich sicher nach der nächsten Musik, wo wir dann auch nämlich auf normale politische Geschehnisse eingehen und nicht nur über chaosinterne Sachen reden. Wir freuen uns auf euch gleich nach Benjamin Banger mit Bobby Drake. Viel Spaß.
Ich kann dich in Atem nehmen.
Das war die Musik. Und jetzt habe ich erst mal gehört, dass der Honky einen Ausflug gemacht hat, nachdem wir schon über andere Chaos-Clubs geredet haben, war der offensichtlich, der hat er sich rausgetraut und hat die so besucht, so real.
Genau, ich war in wunderschönen Halle, zufällig schon und dachte mir, okay, der Nachmittag ist frei. Schauen wir uns doch mal die üblichen offenen Werkstätten rundherum an, beziehungsweise die existierenden Chaos-Treffs. Also ein Chaos-Treff ist keine Erfa, das ist eine Untergruppierung, wo sich also Chaos-nahe Leute treffen, aber man noch nicht die kritische Menge erreicht hat in Chaos-Mitgliedern, um halt selber schon als Erfa, also als Erfahrungsaustauschkreis wahrgenommen zu werden, um dann selber zum Beispiel Hilfe oder Zuordnung zum Chaos-Computer-Club zu bekommen. Worauf ich hinaus wollte ist, Halle ist nicht nur wunderschön, sondern Halle hat auch das Eigenbaukombinat und das Eigenbaukombinat ist ein Platz, den man, wenn man aus der Nähe aus Halle kommt oder in Leipzig ist, durchaus sich mal anschauen sollte. Übrigens hatten wir die Dezentrale bei der Chaoszone noch vergessen und wahrscheinlich auch die Terminal 21 Leute und auch das Sublab, je nachdem, wer sich da noch wem zugeordnet fühlt. Ja, also Halle, das Eigenbaukombinat kann ich sehr empfehlen. Man kann dort auf vielen Quadratmetern Holzwerkstatt, Metallwerkstatt, 3D-Druck, Elektronikwerkstatt, Lasercutter, Nähmaschinen an allerlei Farben und Formen. Man kann dort auch eine VR-Zone genießen und kann da durchaus in netter Gesellschaft viel, viel Spaß haben. Also wir haben dort Beat Saber gespielt, was vielleicht dem einen oder anderen Begriff ist, wenn das kein Begriff ist. Man hat zwei Laserschwerter und versucht im Takt Blöcke zu zerteilen in einer virtuellen Realität. Also es ist ein sehr bewegendes Spiel. Wenn man von außen drauf guckt, könnte man fast denken, man versucht Nerds zu überreden, zu tanzen, ohne dass sie es selber mitkriegen. Also wer sich das jetzt noch nicht so ganz vorstellen kann oder wer das auch mal erleben will, fährt entweder noch vor dem Kongress nach Halle oder kommt auf die Chaoszone, wo zurzeit zumindest geplant ist, eine VR-Booth einzurichten, wo man das dann testen kann.
Sehr schön. Wo wir jetzt nochmal beim Kongress waren, kann ich euch jetzt das Datum des Camps sagen. Also zumindest die Kerntage. Man kann sicherlich vor und nachher wieder beim Auf- und Abbau dabei sein. Aber die Kerntage sind der 21. bis 25. August 2019.
Okay. Finden wir sehr gut. Wenn man nach Halle fährt, sollte man vielleicht einen gewissen Sicherheitsabstand einnehmen zu Fahrkartenautomaten, denn wer es noch nicht gelesen hat, sei wohl eine gängige Praxis bei Fahrkartautomaten Kleingelddieben, übrigens ein sehr langes deutsches Wort, diese Fahrkartenautomaten mit Gas zu füllen, um sie dann zur Explosion zu bringen, um dann an das Kleingeld zu kommen. Manchmal geht das aber schief. Das heißt, entweder die Dinger explodieren, also man macht da quasi irgendein gasförmiges Gemisch rein und dichtet dann alles rundherum ab, wo das Zeug austritt und zündet das dann an. Und dadurch kommt es zu einer Kraft, die halt von innen nach außen wirkt und die ist halt wie bei einer Eierschale. Von innen geht sie nach leicht auf, von außen nach innen geht sie nicht leicht auf.
Du kannst dich fast noch nie versucht, ein Ei von innen aufzumachen.
Nee, aber von der Form her sind die Dinger halt gebaut, von außen zu halten, nicht von innen.
Ja, klar.
Deswegen brauchst du deutlich weniger Kraft. Worauf ich hinaus will, es gab einen Fall, wo ein Mann, der einem solchen explodierenden Automaten sehr nahe war, was seine Rolle dabei war, ist noch nicht ganz klar, in Halle gestorben ist. Und sie haben jetzt, gerade heute, zu dem Termin der Aufzeichnung, was übrigens haben wir schon vorhin gesagt, der 23. Oktober 2018 ist, haben sie zwei weitere Verdächtige festgenommen oder in mutmaßliche Täter in Gewahrsam genommen. Und es steht noch nicht ganz klar da, ob derjenige, der da gestorben ist, selber mit an der Sprengung beteiligt war oder ob das jemand war, der damit nichts zu tun hatte.
Es hieß, dass er wohl beteiligt sein soll.
Ja, aber ja, ob das bewiesen ist, keine Ahnung. Ja. Ich fand es auf jeden Fall eine ziemlich miese Geschichte und keine Ahnung, tut euch das nicht an, für so Kleingeld-Scheiß irgendwie öffentliches Gut in die Luft zu sprengen und schon gar nicht irgendwie euch selber. Fand ich auch so, wär's jetzt irgendjemand gewesen mit irgendwie einer anderen Hautfarbe, wäre es wahrscheinlich wieder irgendein Terroranschlag gewesen. So ist es halt einfach ungünstig gelaufen.
Ich glaube aber, das ist auch hier nicht so ganz unüblich. Also zumindest in Freiberg sieht der eine Fahrkartenautomat auch schon eine ganze Zeit so aus, als hätte den jemand öffnen wollen.
Ernsthaft, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Mein inneres Verlangen, so ein Ding zu sprengen, ist einfach nicht vorhanden. Und vor allem das Ding auszuräumen, also ich weiß nicht genau, wie oft die geleert werden, aber holy moly, da gibt's doch irgendwie...
Keine Ahnung, also bei dem sieht es zumindest so aus, als wäre irgendwie der Teil des Rahmens ab und der ist abgesperrt und da steht dran, dass der gerade kaputt ist.
Ja, also wenn ihr hinfahrt, ich, keine Ahnung, kann euch ein Auto anbieten oder nahelegen, kauft das Ticket online vielleicht. Es ist ein bisschen makaber, da jetzt so Scherze drüber zu machen, aber ich fand das krass, dass es halt auch gerade mit dieser Zuneigung, die ich zu dieser Stadt empfinde, halt genau dort so passiert ist.
Also ja, also angeblich kann das wohl tatsächlich passieren, dass wenn, also besonders gefährlich für Außenstehende ist das wohl, im Falle dessen, dass das, dass die Mischung sozusagen nicht stimmt, dass dann erstmal nicht zündet und es dann sozusagen so voll Gas rumsteht und dann vielleicht irgendwann zündet.
Ja, da ist ja Strom drin in so einem Automaten. Ja. Also früher oder später drückt da jemand einen Knopf und da gibt es eine statische Entladung in Anführungsstrichen. Irgendwas passiert da halt immer, wenn da jemand einen Knopf drückt. Und naja, schlimmstenfalls wollte man sich ein Ticket kaufen, vorbildlich wie man ist.
Und dann kommt einem der Automat entgegen.
Und man hat nicht mal was vom Kleingeld.
So.
Jetzt ist natürlich der Überschwung ein bisschen schlecht, weil wir sonst nicht über solche Themen reden. Ich habe es mal nur mit reingenommen, weil ich diesen lokalen Bezug hatte. Eine andere Sache, völlig losgelöst davon, hat sich in den letzten Monaten ereignet. Und zwar gab es ein bisschen Knatsch in der Kernel-Entwickler-Szene. Also... Für Leute, die nicht wissen, was ein Kernel ist. Simon, was ist ein Kernel?
Ein Kernel ist sozusagen der Kern des Betriebssystems, der so direkt mit der Hardware spricht.
Betriebssysteme sind Programme wie Windows,
Linux,
BSD,
Android.
Ah!
Was?
Android hat einen eigenen Kernel, ist das nicht auch so alles? Egal, bevor ich mich zu tief reinrede.
Es ist, man wertet es als Betriebssystem. Wie unabhängig der Kernel ist, okay, ja, da will ich mich jetzt auch nicht zu sehr festlegen.
Na, also Android, ja, setzt halt auf was auf. Aber da können wir ja beim nächsten Mal drüber reden. Da habe ich auch noch ein paar Interpretationsmöglichkeiten. Wer nämlich bei uns nochmal, ja, sich Themen wünscht oder so. Gerade Betriebssysteme waren Vorschlag für die nächste Themensendung, gerade bezogen auf den Raspberry Pi. Ja, was gab es denn für einen Knatsch? Also Linus Torvalds ist einer der Hauptentwickler der ganzen Geschichte. Das heißt, der hat das initiiert in den 80ern, 90ern. Ja, ich weiß aber nicht, wie man da zählt. Also wenn das 87 passiert ist, sind das die 80er.
Ja, aber ich glaube, es war 93, oder?
Naja, ich weiß nicht, wann er, also ich dachte eigentlich, 84 war Unix. Wir hatten das doch in unserer, wer das nochmal ganz genau hören möchte und von uns beiden erklärt haben möchte.
Als wir das damals wussten.
Hört sich nochmal bitte die Sendung an, wo wir Ubuntu 18.4 vorgestellt haben, von der Lochkarte zum Betriebssystem oder so ähnlich hieß die Sendung. Dort haben wir das erklärt, mit Jahreszahlen sogar. Worauf ich hinaus möchte ist, Linus Torvalds spielt eine sehr große Rolle in der Kernelentwicklung für Linux und es gibt dort quasi regelmäßige Treffen der Entwicklerszene, also an der Kernel-Geschichte arbeiten ja viele Hunderte, wenn nicht gar Tausende Leute zeitgleich an einem Code, also an einem Programm, womit alle Computer betrieben werden, die mit Linux laufen oder halt irgendwie darauf aufsetzen. Das sind echt viele, man glaubt es gar nicht, es sind nämlich nicht nur die Computer, die zu Hause stehen, sondern auch eure Router, eure Telefone.
Die Server, mit denen ihr sprecht.
Der Rechner, der euch diese MP3 angeboten hat zum Beispiel, die ihr gerade runtergeladen habt auf euer Telefon.
Wir waren übrigens beide falsch, 91.
Sehr gut. Also wir haben uns in der Mitte getroffen, immerhin. Ja, der Knatsch bewegte sich halt darüber, dass es ein Summit-Treffen gab, eins quasi für die Kernentwickler, wo sich 30 der in Anführungsstrichen wichtigsten Leute treffen. Da wurde ein bisschen hin und her verlegt und Torvalds hatte dann schon einen Familienurlaub geplant und irgendwie war nicht bereit, das abzusagen. Und da gab es so viel Knatsch auf der Mailingliste, dass da Leute sich gegenseitig auf eine Art und Weise betitelt haben, die doch erschreckend war. Das hat Linus dazu gefügt, dass er jetzt erstmal in Urlaub fährt. Und aber angegeben hat, dass er sich nicht aus dem Kernel-Entwicklung zurückzieht oder irgendwas anderes. Er hat es mit einem anderen, kleineren Timeout verglichen, den er mal schon vor einer ganzen Weile hatte. Wo er einfach mal ein bisschen Ruhe braucht. aus einer Sache ist daraus entwachsen, was ich ein bisschen komisch fand, was auch so eine Art Welle ist, die gerade in der Entwicklung rumgeht, nämlich diese ganze Einführung eines Codes of Conduct. Der Kernel hatte bis vor kurzem eine Code of Conflict, wo meines, also wie ich das verstanden habe, so ein bisschen geregelt wurde, wie man respektvoll miteinander streitet. Und er hat jetzt aber, nachdem Torvalds im Urlaub gefahren ist, einen Code of Conduct bekommen. Was gibt's dazu zu sagen? Was gibt es?
Ich habe das,
finden wir das gut?
Nicht gelesen und auch nicht im Detail verfolgt. Ich würde mal sagen, so ein bisschen Code ist vielleicht okay. Ist halt die Frage, ob man das übertreibt und es dann sehr
ja. Also Leute, die Code of Conduct schreiben, neigen dann auch manchmal dazu, so das Beste aus den Menschen über ein Dokument zu definieren. Und das funktioniert dann meistens, also ganz oft nicht richtig gut. Ich meine, jeder, der das Grundgesetz kennt, weiß, wie schwierig es ist, sich halt zum Beispiel auch an die grundlegendsten Sachen zu halten für manche Menschen, mit denen man aber dann gezwungenermaßen interagiert. Also sei es, wenn man mit dem Bus fährt oder sowas.
Zum Beispiel, dass man den Fahrkartenautomaten nicht sprengt.
Ja, stimmt, das ist auch Bestandteil. Wir sollten wirklich weg von diesem Thema, das wären wir hier nicht mehr glücklich. Also Halle ist eine wunderschöne Stadt, fahrt bitte dahin, das Eigenbaukombinat ist super, werdet dort Mitglied, also die brauchen auch ein bisschen Hack-Expertise, das, was die so schönes bauen, das kann auch viel mehr blinken und automatisch funktionieren. Okay, jedenfalls ist dieses Code of Conduct eingeführt eine Sache, auf die man ein Auge haben sollte, es passiert überall und immer öfter und ja, dieses, man sei nett zueinander, das muss man nicht zwingend immer aufschreiben, beziehungsweise man kann auch einfach nett sein mit den Sachen, die wir bis jetzt haben. Ich weiß nicht, ob halt noch mehr Regeln das besser machen, gegen die man dann irgendwie automatisch verstößt. Dann würde ich gern weitergehen in unserer Geschichte. Wie finden wir die Überleitung zu Themen wie GitHub, GitLab oder der DSGVO. Simon, was nehmen wir uns an?
Ganz einfach. Der Linux-Kernel wird ja mit Git verwaltet.
Ah, genau. Ja, ich habe noch eine Überleitung, eine bessere. Das letzte Mal, wo, also was heißt noch bessere? Sorry, danke für die Einleitung. Ich habe noch eine Idee, wie man es auch hätte machen können. Linus war ja mal eine Weile lang nicht da, ja, und das, man hat es ja auch mit dieser Auszeit verglichen, wie ich eben gerade angesprochen habe. In einer dieser Auszeiten kam er aus dem Nichts mit dem Versionierungssystem Git aus der Ecke. Da hat er nämlich sich dem Versionierungs- und dem Code-Erhaltungssystem hat er sich Zeit genommen dafür. Und eine der größeren Plattformen, wo halt zusammen gerade Open Source programmiert wird, ist GitHub. Eine, über die wir aber zunächst reden wollen, ist GitLab. GitLab hatte zunächst in letzter Zeit richtig große Zuwächse erlangt, weil halt GitHub von Microsoft übernommen worden ist und weil das auch genehmigt worden ist jetzt kürzlich, dass Microsoft das überhaupt übernehmen darf. Und deswegen hat GitLab jetzt weitere 100 Millionen US-Kapital, Risikokapital eingenommen. Das heißt, die dürfen jetzt weiter wachsen und sich Geschäftsmodelle überlegen, wie sie sich tragen. Weil man mit dieser Zahl immer nicht so viel anfangen kann, habe ich den Artikel mal ein bisschen weitergelesen und fand das sehr interessant. Also bisher haben die bei einem geschätzten Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar, also jetzt reden wir über deutsche Milliarden, also nicht über Billions oder so ein Krempel, haben die selber bisher nur 145 Millionen Dollar drin. Das heißt, die bestehen zurzeit aus 10% Fördermitteln und kriegen dann grob nochmal 8, 9, 10% drauf und sind damit jetzt halt erst zu 20% gefördert. Also was heißt, ihr Wert ist, also Es ist schwer, wir sind keine Banker, aber der Wert ist höher als das, was das Kapital bisher reingeflossen ist. Und der Anteil ist nicht ganz so hoch wie zum Beispiel bei Twitter, die halt immer noch ihr Geschäftsmodell suchen.
Ja, insgesamt ist das, also GitLab ist ja tatsächlich auch Open Source, das kann man sich ja auch auf seinem eigenen Server installieren, im Gegensatz zu GitHub.
Ja, genau. GitLab, oh, wir müssen echt schauen, dass wir das irgendwie ordentlich getrennt kriegen für jemanden, der nicht weiß, wovon wir reden. Also GitLab ist halt die Alternative zu GitHub, ist halt immer gut, Alternativen zu haben. Also Dezentralität soll zwingend gefördert werden. Wenn es nämlich nur eine Plattform gibt und die wird gekauft oder geht halt pleite, dann sind halt alle Sachen, die bisher darauf gespeichert sind, verloren. Deswegen ist diese GitLab-Diskussion gerade eben nicht ganz unwichtig, ob halt es einen großen Konkurrenten zu dem gerade von Microsoft gekauften GitHub geben kann. Also GitHub hat zurzeit ein bisschen Probleme. Also da gab es in letzter Zeit so Commits, also man hatte quasi Informationen dorthin gebracht und hat auch keine Fehlermeldung gekriegt, dass die nicht angekommen seien. Sie wurden aber nicht gespeichert. Das heißt, wenn ihr irgendwie so automatisierte Gist-Updates habt oder irgendwie automatisierte Commits, wo ihr nicht genau mitkriegt, ob das halt funktioniert hat oder nicht, schaut mal auf eure Projekte. Vielleicht, 22. Oktober war da ein bisschen viel los. Wir haben euch mal in den Shownotes die status.github.com/messages verlinkt. Dort sieht man quasi, worum es sich genau gedreht hat. Aber Thema Open Source ist bei Microsoft in letzter Zeit aktuell, oder Simon?
Ja, also ein bisschen, zumindest wenn es um die nicht aktuelle Software geht. Denn die haben ja sozusagen GitHub gekauft und haben auch größere Teile ihrer Code-Entwicklung sozusagen auf GitHub umgestellt und benutzen das jetzt unternehmensintern. Wie Honky gerade schon erwähnt hat, hat die EU-Kommission jetzt auch die Übernahme genehmigt. Und nachdem es vor einer Weile schon den alten MS-DOS und Word for Windows Source Code bei irgendeinem Computermuseum auf der Internetseite zu lesen gab, gibt es jetzt zumindest den Code von DOS Version 1 und 2 auch mit freier Lizenz auf GitHub, als GitHub-Projekt.
Das heißt, man kann sich sein eigenes DOS jetzt bauen?
Man kann sich sein eigenes DOS bauen. Microsoft hat aber angekündigt, dass es ziemlich sicher keine
Commits akzeptieren wird.
Commits akzeptieren wird und dass, wenn man das weiterentwickeln will, man es doch bitte forken soll.
Also man darf ja nicht unter DOS, unter Microsoft-Flagge DOS verbessern, sondern müsste das dann unter seiner eigenen machen. Aber so FreeDOS und sowas gab es ja vorher schon, ne? Und FreeDOS ist aber so eine Nachimplementierung. Ich habe schon des Öfteren Computer gesehen, die halt quasi ohne Betriebssystem ausgeliefert werden,
ja,
und dort
aber,
hat dann ein FreeDOS drauf,
ist dann halt Hast du mal probiert, das FreeDOS zu benutzen?
Nee, das kann man nicht benutzen. Das ist auch gar nicht dafür gemacht.
Ja, ich habe das mal probiert. Also das hat deutlich weniger als die Funktionalität des alten DOS.
Aber man kann schon Dateien, oder kann man damit nicht mehr Dateien?
Irgendwie Dateien so anlegen konnte man, glaube ich, so. ja, aber es
ist doch schon viel.
War es da auch schon fast. Ich glaube, man konnte sogar Ordner anlegen, aber das, also es ist auf alle Fälle, also FreeDOS ist ein sehr limitiertes Betriebssystem. Ich vermute fast, darüber kriegen wir keine ganze Sendung hin. Aber wir könnten es vielleicht mal probieren.
Also wer uns ärgern will, wünscht sich einfach mal eine FreeDOS-Sendung und wir schauen uns die Sache mal an.
Also wir werden das dann live installieren und alle möglichen Feature in
der Sendung. Und was machen wir ab Minute 20? Musik hören. Okay, bevor wir uns jetzt Sicherheitslücken und der DSGVO widmen, würde ich vorschlagen, wir hören noch mal eine kleine Musik. Nämlich Blue Dot Sessions mit Cupcake Marshall. Viel Spaß und bis gleich. Thank you.
Habt ihr schon mal eure Steuererklärung mit Elster gemacht? Das ist doch ganz schick. Da kann man das ganz bequem von zu Hause machen. Außer natürlich, man wohnt in der Schweiz. Da soll es leichte Probleme damit geben.
Ja, ganz Wunderpunkt, das mit der Steuererklärung. Ich habe da noch so einen Brief offen. Es ist jetzt also egal. In der Schweiz kann man eine wunderbare App dafür benutzen. Also da geht man einfach in einen Shop und in seines Betriebssystems kauft sich diese App auf seinem Telefon und macht dann dort seine Steuererklärung und kann dann da alle Zahlen eintippen und kann das auch abschicken. Das coolste Feature an der Sache ist etwas, was ein Sicherheitsforscher, ich glaube mit dem Namen Secu Ninja, rausbekommen hat zu der Geschichte. Er hat nämlich mitbekommen, dass diese App die Daten in der Cloud speichert.
Na, ist doch sicher, nicht, dass sie verloren gehen.
Ja, das ist sicher und ich glaube, die DSGVO gilt auch gerade nicht in der Schweiz so richtig. Also die haben da, glaube ich, irgendwie ein eigenes Ding im Laufen. Was aber dieses Unternehmen da nicht so richtig gemacht hat, ist, dass die das in einem AWS-Storage gespeichert haben, der nicht passwortgeschützt und auf öffentlich gesetzt war. Das heißt, also es konnte eine ziemlich große Anzahl von Menschen, nämlich alle die Menschen, die in der Lage sind, AWS-Accounts anzulegen, auf diese Daten zugreifen. Der Service, den man nutzen konnte, übrigens hieß steuern59.ch. Da konnte man Steuererklärung, Steuerbescheide und Belege für andere personenbezogene Daten halt dort abgeben und das halt in einer App schön verwalten. Das Ganze kostete 59 Schweizer Franken. Das ist irgendwie was zwischen 50 und 70 Euro. Ich weiß aber nicht genau,
bisschen wie rum weniger. Man das. Bisschen weniger.
Euro, ja. Und das gab es für Android und für iOS. Diese Daten sind also betriebssystemunabhängig in der falschen Gegend abgelegt worden. Der Typ hier ist CQ Ninja und hat das halt im Klartext verfügbar. Also nee, es war im Klartext verfügbar. Das heißt nicht mal verschlüsselt oder irgendwie anders. versteckt. Dabei ist es gar nicht so schwer, Sachen halt ordentlich zu verstecken. Ich habe jetzt gerade nicht richtig die Ahnung, wie viele Leute davon betroffen worden sind, aber es waren wohl alle Nutzer dieser App. Und Firma hat das wohl auch schon zugegeben, das heißt, es ist nicht nur ein Vorwurf und der Geschäftsführer hat sich dafür entschuldigt und hat weitere Schritte zur Absicherung dieser App angekündigt.
Du hattest ja gerade schon die DSGVO angesprochen. Ich würde sagen, es gibt ja Personenfreizügigkeit mit der Schweiz. Das heißt, man kann in der Schweiz arbeiten als EU-Bürger und dann muss man könnte potenziell auch eine Schweizer Steuererklärung machen.
Aber man ist nicht verpflichtet, das mit dieser komischen App zu machen.
Naja, aber von daher könnte man als EU-Bürger sozusagen schon damit in Kontakt kommen und dann müsste die vielleicht auch DSGVO-konform sein. Also man könnte das vielleicht herleiten, dass das ein Problem sein könnte.
Also die einzige Zahl, die ich gefunden habe, ist die vom Geschäftsführer bestätigte Zahl von unglaublichen 80 Nutzern, die man über den Vorfall informiert hätte. Oh. Was ich jetzt gar nicht so viel finde, aber ob das jetzt die absolute Anzahl der Leute ist, die dort ihre Daten hatten oder ob das nur die sind, bei denen sie sich entschuldigen wollten, kann ich jetzt leider nicht weiter bestätigen.
Also es kommt mir jetzt unrealistisch vor, dass die Schweiz nur 80 Bürger haben soll, die eine Steuererklärung mit der App machen wollen.
Achso, naja, ist die Frage, wenn es eine kleine App ist oder dass jemand mit seinen Freunden halt geschrieben hat für jemanden rundherum. Egal.
Okay, keine Ahnung. Ich hätte jetzt gedacht, das war sozusagen eine App der offiziellen Steuerform.
Nein, das ist irgendein privates Ding gewesen.
Okay. Das heißt, ich kann über irgendeine private Firma meine Steuererklärung einreichen.
Ja, ich weiß nicht, ist Elster staatlich oder ist das irgendwas im staatlichen Auftrag erzeugtes?
Ich glaube, das ist schon so pseudo quasi staatlich.
Okay, also wer da nochmal nachlesen möchte, kann das gerne tun. Die Links dazu findet wie immer auf den Shownotes zu dieser Sendung oder gleich in eurer Podcast-App. Mal schauen, wie wir das einpflegen.
Genau, wo wir schon bei der DSGVO waren, da war zuletzt der CEO von Apple in Berlin wohl letzte Woche, wenn ich das richtig verstanden habe, und hat sich tolle Start-up Ideen angeguckt, zum Beispiel irgendwas wo man virtuell die Berliner Mauer besuchen kann. Da die ja jetzt schon eine ganze Weile weg ist, ist das vielleicht für die Jüngeren zum Nachvollziehen, wie das ist, wenn man so eine Mauer durch eine Stadt baut, vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Aber eigentlich erzählen wir euch das, weil...
Hast du gesehen, wie die App heißt?
Ja.
Die zu Augmented Reality Mauer in die Kamera reinsetzen. Sie nennt sich Mauar, also Mauar. Das ist eigentlich schon witzig,
als ich finde. Es gesehen, ja.
Sorry für die Werbung, die wir jetzt dafür gemacht haben, aber ja, der Name ist einfach der richtige.
Und der Herr Cook hat geäußert, dass er die DSGVO ganz toll findet. Sie sei ein wichtiger erster Schritt, aber noch nicht alles, was man denn tun sollte.
Ah, okay. Das ist ja eigentlich schon ein dickes Lob für etwas, was eigentlich ja auch gegen Apple gemacht oder gegen große Konzerne wie Apple gemacht worden ist. Und ich weiß nicht genau, aber ich war bei mir fast sicher, dass der, wie heißt der, Matthias Schrems auch Apple angeklagt hatte nachdem die Einführung der DSGVO da war. Also es war WhatsApp, Facebook, Google und Apple, glaube ich, die ja jeweils auf ein paar Milliarden verklagen. Okay, profundes Halbwissen. Hört euch dazu die Sendung an, wo wir noch mehr darüber wissen. Und zwar die Datenschutzgrundverordnung aus unserer Sicht, beziehungsweise unserer Art und Weise, die zu erklären. Gab es auch eine Penta-Radio-Folge dazu. Aber ist dem jetzt zu trauen? Also wie steht denn Apple zum Datenschutz? Es gibt ja so Siri und Sprachsachen werden hochgeladen auf die Cloud und werden dort ausgewertet. Also meines Wissens nach hat Apple noch keine Sprachauswertung, die lokal funktioniert, beziehungsweise ja, vielleicht arbeiten sie dran und dann haben es halt noch nicht alle Nutzer, aber...
Naja, grundsätzlich bietet Apple ja schon die Möglichkeit, auch eine ganze Menge Daten relativ sicher auf den Geräten abzulegen, sodass sie auch für Apple nicht so wirklich zugänglich sind. Von daher sind sie da sozusagen schon weiter als andere Firmen, würde ich mal sagen.
Da gab es ein paar Auseinandersetzungen mit dem FBI, wo das FBI gesagt hat, hey, gibt uns mal den Hauptschlüssel, um halt alles zu entschlüsseln, was auf dem Gerät ist. Und Apple so meinte, ja, also gibt's nicht, haben wir nicht. Ist natürlich immer schwer zu beweisen, dass man etwas nicht hat. Aber jedenfalls scheint, also bei aller Apple-Feindschaft, die ich so in mir spüre, sie sind auf jeden Fall nicht die Allerbösesten oder gerieren sich zumindest nicht so als die Allerbösesten, was den Datenschutz ihrer Nutzer angeht.
Genau, dann hatten wir, glaube ich, in einer der letzten Sendungen behauptet, dass es noch keine großen Strafen nach der DSGVO gab. Offensichtlich deuten sich da jetzt die ersten an.
Genau, das ist der Fall. Das ist einer der ersten größeren Fälle, wo es nämlich ein Krankenhaus in Portugal getroffen hat. Krankenhaus in Portugal klingt natürlich jetzt besonders schlimm. Portugals Krankenhaus muss 400.000 Euro bezahlen dafür, dass sie mit Patientendaten zu leichtgängig umgegangen sind. Patientendaten sind ja personenbezogene Daten und nicht sogar sehr
besonders schützenswerte
personenbezogene Daten. Also das fängt ja schon an bei irgendwie Religion und geht halt dann über den Gesundheitszustand deutlich schneller weiter. Also es fängt schon an bei Religion. Ne? Und Religion ist halt schon wichtig, wenn du wissen musst, was du dem Menschen da zu essen bringen möchtest oder so. Aber da sind halt solche Sachen passiert, wie dass es einfach ganz viele Nutzer mit dem Profil Techniker gab. Dass es da also deutlich mehr als angestellte Techniker gab, die sich in dem System als Techniker ausgegeben haben, woraufhin es dann halt ziemlich viele Zugriffe auf Sachen gab, die eigentlich nicht alle sehen müssen.
Ja, wobei Techniker jetzt ja hier quasi noch ein bisschen harmlos ist. Also wenn es zu viele Techniker gab, aber wenn ich die Zahlen hier richtig lese, gab es auch mehr als dreimal so viele Ärzte, als es in dem Krankenhaus
also
gab.
In dem System waren 985 Benutzer als Arzt registriert und konnten damit halt bestimmte Patientendaten sehen. Es waren aber zu dem Zeitpunkt nur 296 Ärzte angestellt. Also dort haben halt schon im Faktor 3 mehr Leute drauf zugegriffen, als sinnvoll ist, dass alle, also nicht jeder Buchhalter muss wissen, wie die gesundheitliche Situation des Patienten ist, nur um seine Rechnung abzurechnen oder sowas. Und dafür hatte das Krankenhaus auch schon vorher mal 100.000 Euro Strafe bekommen, hat aber weiterhin dagegen verstoßen und ist jetzt halt bei 400.000 Euro Strafe. Ist aber noch nicht rechtskräftig, das Urteil, also sie wurden schon mal dazu verurteilt. Sie wollen aber noch Widerspruch dagegen einlegen und das geht dann halt alles noch weiter. Aber war halt so der erste größere Fall, wo halt direkt Unternehmen in Europa bei Datenschlampigkeit zur Brust genommen werden. Und für ein Krankenhaus 400.000 Euro ist jetzt nicht unbedeutend klein, der Betrag. Und wahrscheinlich aber jetzt auch nicht das finanzielle Ende. Aber je nachdem, wie weit sie es treiben, ist das auf jeden Fall das, was ja auch der Sinn der Datenschutzgrundverordnung ist, nämlich das Schützen der Daten. Also dem Nutzer gehören die Daten oder dem Menschen, von dem die Daten sind, dem gehören die Daten. Und damit sollte man dann auch angemessen umgehen. Und auch wenn man gerade wenn man im Krankenhaus ist, ist das eigentlich eine gute Sache. Auch wenn man jetzt natürlich denkt, Krankenhäuser zu verklagen, das ist blöd.
Ist jetzt die Frage, ob der wirklich einen Benutzer geklagt hat oder ob das jetzt die Datenschutzbehörde war oder das ist mir jetzt hier nicht so ganz
klar. Ja, es muss ja irgendwo angezeigt worden sein und damit muss es irgendjemand bekannt gewesen sein und wer da jetzt wen, auf jeden Fall wird das eher in Richtung Strafe gehen, das heißt dem Staat überwiesen werden, nicht irgendwie in einem anderen Krankenhaus. Und mal schauen.
Okay. Ansonsten hat eine weitere Entscheidung zur DSGVO ja auch in Deutschland große Wellen geschlagen, obwohl sie eigentlich gar nicht in Deutschland gespielt hat, denn eigentlich ging es um Wien.
Also ich habe eine Verwandtschaft in Wien und die habe ich besucht und als ich da vor der Klingel stand, musste ich auf Top 1 drücken. Ich habe das gar nicht verstanden, weil die heißen gar nicht Top mit Nachnamen.
Wann warst du denn da?
Das ist eigentlich in den letzten paar Jahren immer schon so gewesen.
Gut, das ist dann jetzt...
Die Nachbarn hießen genauso, Top 2 und Top 3, komischerweise.
Das ist ja verrückt.
Erklär uns das mal, weil in Deutschland habe ich das noch nie gesehen.
In Deutschland ist das auch nicht so üblich, muss man zugeben. Allerdings ist das in anderen Ländern sehr üblich. Zum Beispiel, also mir persönlich bewusst bekannt ist das auf alle Fälle in Polen, Russland, Rumänien total üblich. So, was jetzt der eigentliche Fall war, Wien hat ja sehr viele öffentliche Wohnungen, nämlich, ich glaube, 200.000,
wenn ich das Wohnungen? Richtig... Also die quasi dem Staat gehören, Sozialwohnungen
genau,
oder was?
Im Prinzip sind das Sozialwohnungen, deswegen hat Wien auch für eine Großstadt einen sehr niedrigen Mietspiegel. Genau. Aber es ist auch dort nicht so einfach, so eine Wohnung zu kriegen. Und auf alle Fälle ein Bewohner einer solchen Wohnung hat auf alle Fälle sich bei der Wohnungsgesellschaft beschwert, dass das ja wohl nicht okay ist, dass sie da seinen Namen an die Tür schreiben.
Weißt du zufällig, ob es sich dabei um seinen Vor- und Nachnamen handelte oder nur seinen Nachnamen?
Das Weil, kann ich dir nicht genau sagen.
Wenn er jetzt nicht irgendwie einen komplett einzigartigen Nachnamen hat, ist ja so ein Klingelschild jetzt nicht so eindeutig zu identifizieren. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, okay, jemand, der in einer Sozialwohnung wohnt, vorher vielleicht da nicht gewohnt hat, einen einzigartigen Namen hat und sich dann da schämt, dort zu wohnen oder so.
Nee, also, ich glaube, dass darum ging es
nicht.
Er wollte einfach nicht, dass der Name da alle steht. Wissen, wo er wohnt.
Ja, okay, gibt ja auch andere Szenarien. Also immer bestenfalls
auswählen. Ich glaube, das war einfach die... Das habe ich gehört.
Kann ja auch verfolgt werden oder gestalkt werden oder ja. Krempel und wollte halt nicht, dass der Name dran steht.
Und auf alle Fälle ist da die Wohnungsgenossenschaft zum Ergebnis gekommen, dass das ja vielleicht nach DSGVO ein Problem sein könnte und dass sie jetzt an keiner ihrer Wohnungen mehr Namensschilder schreiben wird, sondern wird da nur Wohnungsnummern vergeben, wie das ja wohl bei deinen Bekannten dann schon der Fall war. Und genau, und das ist dann halt in dem Sinne ein Opt-in-Verfahren, wenn du natürlich einen Aufkleber neben deiner Klingel kleben willst, wo dein Name draufsteht, dann werden sie dich nicht wegen Sachbeschädigung verklagen, weil du da...
Klingelschilder sind ja auch dafür gemacht, dass man sie öffnet und dann halt neue Namen reinklebt oder sowas.
Genau, auf alle Fälle, aber Default wird sein, dass es nur noch eine Wohnungsnummer gibt, und der Name ist da jetzt optional. Und daraufhin sind natürlich irgendwie viele Debatten losgebrochen, ob denn das jetzt für Deutschland auch zutrifft, ob uns jetzt auch allen der Name genommen wird. Also es gab da viele Zeitschriften, die da offensichtlich ein größeres Problem sahen, insbesondere je größer die Buchstaben auf der Titelseite sind. Und
auch auf deutscher Seite oder auf österreichischer Seite? Welche Art der Debatte hast du denn verfolgt? Oder
naja, auch auf deutscher Seite gab es da gleich sehr viele Artikel, ob denn das jetzt auch bei uns kommt und ob uns jetzt die böse EU unseren Namen wegnimmt und wir nur noch eine Nummer sind.
Ja, aber man darf doch, man muss halt nur nicht mehr.
Ja, das hatten...
Also man musste wahrscheinlich
das hatten sie offensichtlich nicht verstanden oder wollten es nicht verstehen und wollten sich lieber über die DSGVO beschweren. Genau. Allerdings wurde da jetzt partiell Entwarnung gegeben, nämlich irgendwie die Bundesdatenschutzbeauftragte hat gemeint, das wären ja analoge Daten und deswegen sind die überhaupt nicht von der DSGVO betroffen.
Weil sie nicht verarbeitet werden.
Das war in etwa die Argumentation. Aber auf der anderen Seite...
Ja, wo fängt eine Datenverarbeitung an? Muss eine Datenverarbeitung immer digital sein? Es kann ja auch quasi der Pizzabote sein, der von oben nach unten die Liste der Nachnamen durchgeht und entscheidet, zu welcher Wohnung er dann hingeht. Das ist ja auch schon eine Art Verarbeitung von Daten.
Also eigentlich ist das
muss nicht nur digital sein. Man hat ja auch die ganz normalen Aufträge, wenn man halt für Kunden irgendwie die Buchhaltung macht oder so und das per Papier macht, dann muss man ja genauso
datenschutzkonform aufachten. Es ist ja jetzt nicht so das erste Mal, dass wir nicht der Meinung sind, dass unsere aktuelle Bundesdatenschutzbeauftragte gänzlich unsere Interessen wahrnimmt.
Und die Interessen aller Bürger wahrnimmt, weil eigentlich ist der Datenschutz was Wichtiges, was alle angeht.
Ja, auf alle Fälle... Also alle, die damit ein größeres Problem haben, wie gesagt, es wird sicher, egal was entschieden wird, euch niemand daran hindern, euren Namen auf eure Klingel zu schreiben. Und nein, von Wohnungen, wo nicht der Name auf der Klingel steht, geht nicht die Welt unter, weil woanders ist das total normal.
Aber ein bisschen was sollte draufstehen, oder? Weil sonst kann man das nämlich, also zumindest die Wohnungsnummer wäre sinnvoll. Weil wenn man gar nichts draufschreibt und das machen zwei Leute, also bei wem muss ich denn dann klingeln, wenn ich ein Postpaket habe für Wohnung 11?
Das ist richtig. Also wenn ihr an eurer Wohnung weiter Post erhalten wollt, insbesondere Pakete, dann solltet ihr die schon irgendwie kennzeichnen und es auch auf der Adresse vermerken, weil sonst wird euch der Postbote nicht finden.
Also dieses Nummerierungssystem ist wohl, wir haben mal unten vorhin im Club gefragt, ob das schon mal jemand gehört hat. Es gibt wohl Leute, die das benutzen, die das halt dann an Wohnungen adressiert abgeben lassen, es gibt da wohl eine DIN-Norm, wo fest definiert wird, wie Nummern zu beschreiben sind, also Hausnummer, oh Gott, Doppelschrägstrich und dann die Wohnungsnummer. Also damit wird halt quasi beschrieben, wie Klingelschilder aussehen müssen, wenn sie diesem Schema folgen. Und Postboten seien wohl erfolgreich schon in der Lage gewesen, trotz dieser abstrusen Nummerierungsform für bisher deutsche Gemüter die Post zuzustellen. Also war mir auch völlig neu, muss ich ehrlich sagen. Mir ist auch noch nicht so ganz klar, ich kann mir mit viel Mühe etwas vorstellen, warum man sein Klingelschild nicht beschriftet haben will. Vor allem, wenn man halt nicht gefunden werden will von verschiedenen Sachen oder wenn man ja sehr einzigartig heißt. Und damit die Verwechslungsgefahr halt nicht einen schützt. Naja, also komische Debatte, war mir gar nicht so aufgefallen im letzten Monat. Aber ja, die DSGVO greift halt so Stück für Stück ein und versucht halt auch das Leben halt besser zu machen und halt nicht alles so zu akzeptieren, selbst wenn es schon lange so ist. Also ich finde es gar nicht schlecht, wenn man mal überlegt, was so ein Name an der Tür, ist das eigentlich wichtig? Muss man das machen? Steht das irgendwo? Also es scheint auch nicht jetzt einfach ein Gesetz zu geben, wo drin steht, also Gesetz bricht Datenschutz, wenn es ein Gesetz gibt, wo das steht, dass es vorgeschrieben ist, dann ist das halt so, aber scheinbar gibt's das nicht, sonst hätte das halt niemand so gesagt. Auch der Paragraph, 335 von BGB? Nee, 353.
353?
Ja, irgendwas. Wurde schon angebracht, stand irgendwie komisch da. Wir haben es vorhin mal durchgelesen, es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema und... Ja, ich finde es gut, Dinge zu hinterfragen, die schon lange so sind. Eine Sache, die mit der DSGVO auch kam, ist, wenn man eine Internetseite registriert, ja, dann hatten wir ja schon das Thema DNS, dann muss man sich irgendwo in das, in Anführungsstrichen, Telefonbuch des Internets eintragen. Das heißt, man muss seine persönlichen Daten hinterlegen, weil man muss ja die Seite für sich registrieren. Das heißt, es darf nicht jemand anderes einfach die Seite einem wegnehmen. Die Seite gehört dann einem. Man muss auch ansprechbar sein für die Leute, die zum Beispiel von einem irgendwas wollen, also keine Ahnung, stellt euch vor, auf eurer Seite ist irgendein Kommentar, was halt gelöscht werden soll, weil es halt nicht dem Grundgesetz entspricht, oder ihr habt irgendein Bild hochgeladen bekommen, was irgendwelchen Urheberberechtigungen nicht entspricht, oder ihr habt eine tolle Domain, die euch jemand abkaufen möchte, ist auch so eine Sache, wo halt jemand mit euch in Kontakt treten will. Das Problem ist aber, so eine Adresse und so ein Name und so ein Wohnort von einem Seitenbetreiber ist ja eigentlich schon eine ganz schön persönliche Information. Und diese persönliche Information wird jetzt nicht zentral gespeichert, aber doch schon an zentralen Orten. Also quasi für Deutschland ist es die DENIK, also der Verein für, also ist, glaube ich, nee, ist eine Genossenschaft, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, die sich halt um diese Namensregistratur kümmert. Das heißt, die DENIK konnte man bis vor der DSGVO einfach fragen, hey, wem gehört denn hier c3d2.de? Und dann hat das einem das angezeigt. Nicht nur den Namen des Eigentümers dieser Adresse, sondern auch des technischen Ansprechpartners. Also nur weil ihm die Seite gehört, ist man jetzt nicht der Mensch, der halt auch diesen Server mal neu starten oder halt auf irgendwie Viren überprüfen kann. Also da gab es schon eine mehrstufige Informationspolicy. Die wurde aber in den größten oder den meisten Teilen, gerade so bei der DENIK, während der Datenschutzgrundverordnungseinführung einfach abgeschalten, weil es halt nicht ganz klar war und bis heute auch nicht ganz klar ist, ob es sich dabei um ein schützenswertes Datum handelt, weil, wie ich schon gesagt habe, es kommen auch Geschäftsmodelle mit dieser Information, wem eine Seite gehört daher. Also sei es im besten Fall, wenn euch jemand die Seite abkaufen will, weil es so ein cooler Name ist und er gerade irgendwie ein neues Startup gegründet hat, was so heißt, oder sie, die Person. Oder weil sie euch abmahnen will, also weil die Person XY denkt, dass die Schöpfungshöhe bei euch die nicht erreicht ist, als ihr so ein cooles Meme erstellt habt mit einfach demselben, irgendeinem Screenshot aus einem Film mit einem neuen Text drauf oder so. Also das ist ein ganz, ganz großer Komplex, dem sich nämlich gerade die ICANN widmet. Die ICANN mit Doppel-N ist die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers und die treffen sich meines Wissens gerade in Barcelona.
Das ist sozusagen die Überorganisation, wo die DENIK dann...
Wo die DENIK drin ist, wo das RIPE drin ist und wo halt alle Unternehmen, also wie heißen die in Asien, also auch irgendwas mit A, verdammt. Es gibt auf jeden Fall in jedem Winkel der Welt eine Organisation wie die DENIK. Und die sich da dann für einen gewissen Bereich auf die Fahnen geschrieben hat, die Adressverwaltung zu machen. Oftmals sind das irgendwelche gemeinnützige oder staatliche Organisationen und das Internet ist halt so möglichst dezentral für die gewissen Regionen halt zuständig. Das Problem ist aber jetzt gerade, dass es immer noch nicht ganz klar ist, ob diese Daten jetzt schützenswert sind oder nicht. Und dafür haben sich jetzt die Entsandten der einzelnen Standorte getroffen und beraten darüber gerade in Barcelona. Es ist komischerweise für die meisten Leute, die da drin sitzen, relativ klar, dass diese Daten frei verfügbar sein sollen. Was aber auch ein bisschen daran liegt, wer da so drin sitzt. Also das sind halt unter anderem die Betreiber der Geschäfte von solchen Geschäftsmodellen. Das sind Regierungen, die zur Strafverfolgung diese Daten gerne haben wollen. Also angenommen, auf eurer Webseite wird eine Straftat angekündigt oder ihr kündigt auf eurer Webseite etwas an, was strafbar ist. Zurzeit ist es gar nicht so einfach für eine Strafverfolgungsbehörde rauszukriegen, wem diese Seite gehört. Klar, für die DENIK kannst du es mit einem Gesetzurteil einfach relativ leicht rauskriegen, indem du da halt einfach mit einem Richterspruch hinkommst und gut ist. Aber wenn du jetzt eine Seite in Timbuktu haben möchtest oder im indonesischen Ozean oder sowas, dann ist das schon gar nicht mehr so einfach, weil das weltweit halt jetzt gerade eben nicht eindeutig geregelt ist, ob diese Sachen rausgegeben werden oder nicht. Das guckst du so?
Wobei aber im Wesentlichen das auch nur erstmal bei der DENIK war, wo das abgeschaltet wurde, oder?
Also laut dieses Artikels ist das weltweit gerade abgeschaltet. Also
okay.
Diese Whois-Information mit dem echten Klarnamen ist gerade eben... Kannst du ja nochmal recherchieren. Ja, was halt gerade eben diskutiert wird, ist halt, ob diese Daten frei verfügbar sein dürfen und ob sie halt in irgendeiner Art und Weise verarbeitet werden dürfen. Natürlich die DSGVO oder die GDPR, das ist halt jetzt gerade erst in Europa geltend, kommt aber natürlich dann demnächst auch in abgewandelter Form irgendwo anders. Also das ist absehbar, dass es dort Verbesserungen weltweit geben muss und geben wird. Deswegen ist es wahrscheinlich für Europa akuter als für irgendwelche weltweiten Organisationen, aber die weltweiten müssen sich jetzt damit schon befassen, um sich ja halt darauf vorzubereiten. Wozu es aber führen kann, ist, dass es einen zentralen Ort geben wird, wo halt diese Namensregistratur ist. Und das ist eigentlich wieder dem Interesse des Internets, das nämlich sich durch seine Dezentralität sehr frei und unzensierbar gestaltet. Wenn es dann zentrale Punkte gibt, an denen es halt kontrolliert werden kann, dann wird es dort kontrolliert werden. Und das ist eher was, was nicht so gut ist. Die einzigen, die sich dagegen aussprechen, sind halt die relativ liberalen Teilnehmer dieser Konferenz. Das sind im Wesentlichen Unis und Forschungseinrichtungen, die dort ermahnend den Finger heben. Aber ob die sich durchsetzen werden können, wird sich zeigen.
Wobei bei so Phishing-Mails und so fand ich das manchmal eigentlich auch gar nicht so schlecht, da mal schnell nachgucken zu können, wer sich denn jetzt gerade diese Domain registriert hat.
Ja, aber ob es sich da um wahre Angaben handelt, ist halt das Nächste. Ne? Also.
Naja gut, aber du kriegst dann schon raus, ob das jetzt vielleicht tatsächlich die Unterdomain von eBay so. Ist oder ob da
ja, das
irgendwas
ist richtig.
Komisches drinsteht. Ja, es ist tatsächlich irgendwie eingeschränkt und es sieht so aus, dass die Domain Amazon.com gar nicht Amazon direkt gehört, sondern einer Firma, die sich markmonitor.com heißt.
Oh je, wer weiß, auf welcher Seite du jetzt da gelandet bist, aber macht es natürlich nicht einfacher einzuschätzen, ob eine E-Mail von Amazon.de kommt oder Amazon.com kommt oder nicht. Also das ist halt genau das, was halt dann der Vorteil wäre, eine solche Namensüberprüfung frei zu haben. Sowas kann man natürlich auch über HTTPS und Zertifikate lösen. Da ist das Internet aber noch nicht weit genug derzeit. Machen wir noch eine Musik, bevor wir zu den Datenlecks kommen, der anderen großen Hütten, über die wir noch reden wollen. Sehr schön. Dann eine kleine Musik von Boxcat Games, Epic Song und danach Eddie Through the Tunnels. Bis gleich.
ist das Internet bei euch zu Hause immer noch zu langsam?
Ja. Also ich hoffe, alle anderen haben jetzt auch mit Ja gesagt, denn es gibt wenige Orte in Sachsen, wo das Internet wirklich spaßhaft schnell ist.
Ich denke schon, aber Vodafone will euch jetzt helfen.
Vodafone. Aber bevor wir jetzt hier Werbung machen für Vodafone, warum gerade Vodafone? Naja, die sind mittlerweile einer der größten Konkurrenten der Telekom, weil sie mit Unity Media fusioniert sind, beziehungsweise diese aufgekauft haben und damit quasi neben dem DSL-Kupfer-Telefonnetz auch das Kabelfernsehen, also neben dem Telefonnetz, was die Telekom kontrolliert, es jetzt auch eine Alternative gibt, und zwar über das Kabelanbieternetz. Das Kabelanbieternetz wurde schon öfter von Internetanbietern bespielt, also Pirr, Telekolumbus, Kabel Deutschland, solche Buden haben das gemacht. Die hatten aber bei Weitem nicht die Marktmacht, die jetzt jemand hat, der sie alle zusammen aufgekauft hat. Also so schlimm, wie man Großkonzerne finden kann. In dem Fall ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass die Telekom ein bisschen Wind aus der inneren Richtung bekommt. Jetzt kann man auf jeden Fall wählen, ob man ein Internet haben möchte über den Telefonanschluss, über das LTE, was ja auch manchen Menschen reicht, oder eine Kombination davon, oder ob man halt seinen Kabelanbieter nimmt, um darüber schnelles Internet zu bekommen. Und dieses schnelle Internet hat halt Vodafone heute angekündigt. Und zwar wollen sie ein Gigabit pro Sekunde zur Verfügung stellen, und zwar für 600.000 neue Haushalte in Sachsen. Dabei steht nicht der Ausbau der Infrastruktur der Landbevölkerung im Vordergrund, sondern im Wesentlichen die drei größten Städte. Ich nehme mal an, es handelt sich dabei um Leipzig, Dresden, Chemnitz und Görlitz. Wobei Görlitz explizit nicht als eine der größten drei Städte genannt worden ist, sondern als auch einer der Ausbauorte. Da geht es wohl irgendwie darum, dass Funktürme und sowas dort halt auch damit angebunden werden und man damit halt auch für die Tschechen attraktive Datentarife noch bieten will oder so. Also ich habe da irgendwie so einen Beisatz gelesen, also dass das nicht alles... Also
wenn dann für die Polen.
Polen, Verzeihung. Ja, ich habe heute noch über Görlitz geredet, ganz lange. Ja, also gut, dass du hier bist, Simon. Jedenfalls macht das Vodafone nicht aus reiner Nächstenliebe. Also sie haben im Gegenzug von staatlicher Seite da besondere Benutzungsstandorte zugesagt bekommen, also BOS, Behördenfunkstandorte sogenannte. Da dürfen sie jetzt halt an Orten, wo sie vorher keine Funktürme aufbauen durften, neue Funktürme mit hinstellen, betreiben, ausbauen und damit ihr Funknetz auch vergrößern. Also das ist wahrscheinlich so eine Art...
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, es handelt sich da auch um eine Vodafone-Antenne. Die befindet sich auf einem sächsischen Schloss. Ich will jetzt lieber nicht detailliert nennen, welches. Und es gibt da auch das.
Du erzählst eine Geschichte aus einer der größten drei Städte Sachsens?
Nein, nein, nein. Ich erzähle eine abweichende von einem Behördenfunkstandort.
Ah, okay. Mhm.
Und da gibt es auch die Glasfaser bis in den Schlosshof unten.
Cool.
Allerdings gibt es wohl keine Verbindung vom der Glasfaser im Schlosshof unten
hoch an die
zur Antenne oben. Das hat da wohl Vodafone schon mehrere Jahre nicht hingekriegt, diese 35 Meter zu ziehen.
Ah, okay, also es gibt quasi immer noch Orte, wo Einigungsbedarf besteht zwischen staatlicher Seite und Vodafone oder was? Okay.
Würde ich so mal so grob so andeuten.
Dennoch, 600.000 Haushalte ist eine gute Zahl. Ich weiß nicht genau, wie viele Einwohner haben wir? Irgendwas zwischen 6 und 8 Millionen?
Was?
Und wie viele Haushalte?
Nein.
Was, wir hatten Sachsen halt doch ausreichend Wohnen mit. Ach, jetzt wird's peinlich, Leute.
Wir haben doch nicht bis 6 bis 8 Millionen Einwohner. Bist du verrückt?
Doch, nicht mal 4. Riesig. Wir haben 4,137 Millionen.
Ja.
Und wir waren, oh Gott, es war auf jeden Fall 95 mehr. Also wir gucken, wie lange man so in die Vergangenheit scrollen müsste.
So viel, nein, es waren nie 8 Millionen.
Verdammt. Aber man fühlt sich wie 8, weil jeder ist so viel wert wie 2. Oh Gott, hier komme ich nie wieder raus. Wie lange habe ich gedacht, wir seien 8?
Keine Ahnung. Also auf alle Fälle hat Dresden und Leipzig haben beide über 500.000 Einwohner.
Ja, es geht hier aber um Haushalte.
Es geht um Haushalte, 600.000. Also ist das ein bisschen mehr als sozusagen jeder in Dresden kriegt einen Gigabit-Anschluss.
Wer sich den Artikel dann durchliest, wird mit irgendwelchen abstrusen Geschäftszahlen noch konfrontiert. Also kann man da mal in den Shownotes machen. Sie wollen die Geschwindigkeit verdoppeln von 1 auf 25, was irgendwie komisch war, und dann irgendwie jedes Jahr um 50%. Also die haben alles keinen Sinn ergeben, was die von uns wollen. Auf jeden Fall mehr Internet, mehr gut, zumindest wenn man nicht außerhalb von Dresden, Leipzig und Chemnitz wohnt und Görlitz. Naja. Eine andere, also wir haben gerade, wie ihr schon merkt, so ein bisschen den regionalen Block. Eine andere Sache, die dieses Wochenende und vielleicht auch für die Nachwelt nochmal wichtig sein könnte, stattgefunden hat, ist eine Demonstration für Weltoffenheit und gegen Pegida. Daran nahmen in Dresden mehr als 10.000 Bürger teil. Das war eine sehr ruhige, friedliche Veranstaltung. Es waren bei den 10.000 Leute ungefähr 560 Beamte im Einsatz, zumindest an einem Sonntag. Da hat nämlich mehrere Bündnisse dazu aufgerufen, zur Gegendemo der montaglichen Demonstration der Pegida aufeinander zu finden.
Die hatten ihren vierten Jahrestag.
Ach, das auch noch. Auf jeden Fall kam das Bündnis Herz statt Hetze, und die Konservativen kamen irgendwie, also die Herz statt Hetze kam aus dem Westen. Die Konservativen, CDU, rundherum grüne Leute kamen eher aus dem Süden, und aus dem Norden kam eine von der Linken angemeldete Demonstration.
Ach so, du redest.
Ich rede von den Dresden Demonstrationen, die sich in Dresden dann alle getroffen haben, um in der Mitte dann zusammen zu demonstrieren. War eine schöne Sache. Je nachdem, wen man da fragt und wer wie was gezählt hat, sind die Teilnehmerzahlen ein bisschen unterschiedlich. Aber bisher habe ich noch niemanden gesehen, der behauptet hatte, dass es mehr Pegida-Demonstranten gab. Also im Schnitt waren es knapp doppelt so viel Gegendemonstranten wie Leute, die ihren Jahrestag feierten. Also man kann noch hoffen, dass es ein paar mehr Leute gibt.
Die steht noch, die Gastwirte wären sauer gewesen.
Aber ja, die so Gastwirte Leute, waren sauer.
Wenn da so viele Leute da sind, sollten die doch auch was essen
und trinken. Scheinbar haben die nicht da viel rumgesessen und getrunken, sondern sind eher durchgelatscht und hatten dann irgendwie...
Aber es war ja auch irgendwie noch gesperrt, weil auch noch Marathon war,
habe ich gesehen. Ja, Marathon war auch noch. Das ist dann sinnvoll, das alles gleichzeitig zu machen. Die Marathonläufer müssten dann halt um die Demo drum rumrennen. ich fand das halt einfach nur eine schöne Aktion, um zu zeigen, dass Dresden nicht so dunkelbraun ist, wie es manchmal scheint. Auch andere Sachen sind da passiert. Also zum Beispiel Jan Böhmermann war in Dresden und hat dort eine Sendung seines Neo-Magazins gemacht, um halt auch darauf aufmerksam zu machen, dass es hier, um auch einfach mit den Leuten zu reden und zu zeigen, dass wir nicht alle bekloppt sind, beziehungsweise alle Probleme haben oder alle komische, also sorry, dass ich jetzt hier mich in Kopf und Kragen rede, ich auf jeden
das
Fall.
Ist so, das machst du heute die ganze Zeit,
ja,
das
ich
gehört auch dazu.
Das ist ein Modell, also ich rege dazu an, sich hier mit in die Sendung zu setzen, meine Gedanken zu sortieren und eigene klar strukturierte Gedanken zu präsentieren. Also jeder, der möchte und etwas Interessantes zu erzählen hat aus dem Chaosumfeld oder auch mal was anderes, wo man sich mal eine Stunde mit beschäftigen kann, darf sich gerne bei uns melden, wir schauen uns das mal an. Wer es nicht mitbekommen hatte, der Verein Zwiebelfreunde e.V., dessen Niederlassungen in Deutschland verteilt sind, aber auch hier in Dresden einen Vorstand haben, war ja im Rahmen der Hausdurchsuchungen eine Polizeiaktion, mittlerweile kann man sagen, zum Opfer gefallen. Also es wurde nachgewiesen, dass es sich dabei um eine unrechte, unangemessene Aktion gehandelt hat. Wie so eine Polizeiaktion abläuft und wie man das als Betroffener wahrnimmt, hat jetzt ein Mitglied des Vorstandes der Zwiebelfreunde e.V., nämlich Jens Kubizil, einen Menschen, den wir auch schon öfter hier, also nicht jetzt hier im Radio hatten, aber doch schon öfter im Clubumfeld auf den Datenspuren, und man kann eigentlich, ich habe auch schon öfter mit ihm gesprochen, auch wenn er sich wahrscheinlich nicht daran erinnern wird. Auf jeden Fall ist es ein sehr sympathischer Mensch, der sich für ziemlich viele gute Sachen einsetzt, der jetzt mal darüber erzählt, wo man eigentlich so die Telefonnummer seines Anwalts mal aufschreiben sollte, weil man sie halt nicht immer aus seinem Handy holen kann, wenn gerade die Polizei einem das Handy weggenommen hat. Kann ich also nur sehr empfehlen. Er hat das dort auf einer Veranstaltung von netzpolitik.org präsentiert, und ein sehr sehenswerter Talk, den ich hier im Rahmen des Penta-Radios ans Herz legen wollte.
Wo, Wobei wir ja jetzt noch mit Bezug auf die, es gab da ja noch weitere Durchsuchungen letzte Woche.
Okay, die habe ich gar nicht mitgekriegt, muss ich ehrlich sagen.
Naja, die bezogen sich auch nicht auf die Zwiebelfreunde, sondern auf die Jugendorganisation der AfD in Bayern.
Habe ich auch nicht mitbekommen, was ist da los?
Naja, die wurden halt durchsucht und auf alle Fälle hat da wohl der Polizist der Vorsitzenden auch noch die Nummer ihres Anwalts aus ihrem Telefon gesagt, nachdem sie ihnen den Code dafür gegeben hat.
Ja, ist ja nett. Aber kann man, nee, ohne Mist, das kann man auch machen, wenn man jetzt nicht jemanden von der AfD vor sich stehen hat oder sowas, so die Telefonnummer rausgeben von etwas, was vor ihm ist. Also die Polizei muss ja auch quasi die Arbeitsfähigkeit wiederherstellen für jemanden, dessen Technik gerade weggenommen worden ist.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat sie ihm halt dafür den Entsperrcode des Telefons gegeben.
Ach, okay, das ist das Problem. Ja, okay, das ist, also Leute, kann man euch sagen, eine der wichtigsten Regeln, solltet ihr jemals, aus welchen Gründen auch immer, ich hoffe, es sind keine begründeten Gründe, von der Polizei bei einer Hausdurchsuchung durchsucht werden. Ihr seid nicht verpflichtet, erstens mitzuwirken oder irgendwelche Passworte oder Pins rauszugeben. Achtet bitte darauf, das zählt nicht für eure Fingerabdrücke oder Face-IDs. Das heißt, wenn ihr euer Gesicht...
Beziehungsweise das ist noch umstritten.
Naja, aber die Mitwirkung, das habe ich auch schon Urteile gehört, die das nicht so umstritten sahen. Also wenn ihr ganz sicher gehen wollt, nehmt vielleicht nicht euer Telefon, euer Gesicht, um euer Telefon zu entsperren oder euren Fingerabdruck.
Aber wie gesagt, es sind, glaube ich, noch keine deutschen Fälle bekannt, wo das... Aber bei den...
Bei meiner Verwirrung heute traue ich meinem Urteil nicht. Ich hätte jetzt behauptet, aber...
Ich würde sagen, es in Amerika gibt es da Präzedenzfälle zu und also der Fingerabdruck ist, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, wohl noch umstritten, ob jetzt das Drücken des Fingers auf das Telefon jetzt sozusagen schon eine Mitwirkung ist.
Ja, aber schon, wenn er die Polizisten winkt, kann der ein schönes Foto eures Fingers machen und das damit dann halt rausziehen. Naja, also
das ist ja nochmal, das ist ja dann schon, sagen wir mal, mehr Aufwand. Bisher die Fälle, das, was die Polizei gemacht hat, war tatsächlich den Finger des Verdächtigen auf das Telefon zu drücken und nicht da erst sich noch eine Attrappe zu bauen.
Ja, okay, weil ihr jetzt Polizisten seid und wissen wollt, wie das funktioniert, media.ccc.de, da gibt's auch ein paar schöne Fingerabdrücke von Politikern, die halt unter einem sehr langen Objektiv ihre Finger haben rumgewedelt, um das dann halt einfach mal möglich, also den
ja, ich glaube, zum also die, zum Beispiel der Fingerabdruck von Ursula von der Leyen wurde erfolgreich aus 6 Metern Entfernung rekonstruiert. Ja.
Okay, in Hinblick auf die Sache, dass wir nur noch 10 Minuten haben. Schauen wir mal, also wir hatten jetzt noch ein bisschen vor, über dieses Facebook-Datenleck zu reden. Ich wollte eigentlich noch kurz erzählen, dass es in Brasilien zur Wahl über WhatsApp massiv Aktionen gab, um Desinformationen zu verbreiten. Also es wurden millionenfach einfach Fehlinformationen verbreitet über halt Teilnahme in Gruppen oder halt... Also im Wesentlichen wurde dort Verschwörungstheorien über Fernando Haddad verbreitet oder seine Arbeiterpartei PT. Über mehrere hunderttausende Chatgruppen, es wurden Nachrichten millionenfach verteilt. Ich kann wieder meinem Urteil nicht glauben, aber ich glaube, es gibt 200 Millionen Brasilianer oder sowas.
Auf alle Fälle gibt es ziemlich viele.
Es gibt ziemlich viele Brasilianer, aber selbst wenn das millionenfach verbreitet worden ist, kann bei dieser Anzahl der Leute halt das schon eine wahlentscheidende Sache sein, gerade wenn es dann halt eine Weile dauert, diese Fehlinformationen zu widerlegen oder halt die Rate der Widerleger nicht sehr hoch ist. Es wurden auch Bilder verbreitet und Facebook hat da schon so ein paar Facebook ist ja mittlerweile der Besitzer von WhatsApp und nicht nur, dass sie das versuchen zu kapitalisieren, ne, also wo sie quasi diesen Service, eure Informationen an Firmen zu verkaufen, um dann gezielt Nachrichten an euch zu schicken. Haben sie jetzt auch versucht, das irgendwie ein bisschen einzudämmen für politisch schwer kontrollierbare Parteien, aber es ist gar nicht so einfach, die Verbreitung von Nachrichten zu unterdrücken. Was sie jetzt so akut machen, sie schränken halt die Zahl ein dieser Sammelnachrichten. Also bisher kann man wohl bei 256 Leuten gleichzeitig dieselbe Nachricht schicken. Das wollen sie ein bisschen einschränken. Die Maximalgröße von Gruppen soll eingeschränkt werden. Und das Weiterleiten von Nachrichten kann man jetzt nur noch an begrenzt viele gleichzeitig machen. Also da muss man dann schon selber tippen.
Wobei da Brasilien jetzt nicht der erste Fall ist. Also das ist der erste Fall, wo das in Bezug auf Wahl auftritt. Das war aber vor 1, 2, 3 Monaten schon mal relativ akut in Indien, wo gezielt Gerüchte über einzelne Personen verbreitet worden sind und es, glaube ich, zu mindestens 2 oder 3 quasi Mordfällen geführt hat.
Oh je.
Und dort wurden dann auch schon mal so Einschränkungen diskutiert.
Welche Informationen braucht man, um solche gezielten Fehlinformationen rauszuschicken? Man braucht natürlich die Telefonnummer von möglichst vielen Menschen und man braucht so die grobe Grundgesinnung von möglichst vielen Menschen.
Naja, in dem Sinne war das in Indien, glaube ich, gar nicht so, dass das jemand gezielt gegen Personen gemacht hat.
Ach, das ist einfach so ein Effekt,
sondern
gewesen,
es was? Wurden da einfach so Gerüchte gestreut, die dann immer weiter verteilt wurden. Und dann irgendwer fühlte sich dann halt dadurch so sehr provoziert, dass er da irgendwie Maßnahmen gegen Personen ergriffen hat. Sehr bedauerlich.
Wenn man das aber automatisiert machen wollen würde oder den Effekt vergrößern wollen würde, bräuchte man halt gewisse Informationen und solche Informationen sind halt verstärkt bei Facebook zu finden. Und da gab es in letzter Zeit auch so einen Fall, wo 30 Millionen Profile freigelegt worden sind. Da ging es um so Access-Tokens und irgendwie die Kombination aus ein, zwei Sicherheitslücken, so dass man dann halt ziemlich viele Informationen rauskriegen konnte. Facebook hat sich heute oder die letzten Tage vor einem Untersuchungsausschuss dazu geäußert und hat halt da so eine eigene Art und Kategorisierung von personenbezogenen und wichtigen Daten geäußert. Also in erster Instanz haben von diesen 30 Millionen Datensätzen waren 300.000 Deutsche betroffen. Da haben sie halt so gesagt, davon waren 173.000 Leute mit Namen und Kontaktinformationen rausgekommen, sowas wie Handynummern und E-Mail-Adressen, was halt schon ganz schön viel ist, 173.000 Leute eindeutig auf E-Mail-Adresse und Handynummer zu klassifizieren. Also wenn ich Facebook das nächste Mal fragt, ob ihr euer Handy benutzen wollt, um euch halt eindeutig bei Facebook zu authentifizieren, denkt daran, dass bei dem nächsten Datenleck eure Handynummer bei irgendjemandem sein kann, der das eigentlich nicht haben darf. Aber weiterhin waren nicht nur die 173.000 Leute betroffen, sondern auch noch 142.000 davon, also fast alle eigentlich, haben dann halt noch hochsensible Daten verraten an jemanden, der das halt ausgesammelt hat. Man kann dann so ein bisschen spekulieren. Facebook hat in anderen vergleichbaren Fällen da sowas genannt wie Geschlecht, Sprache, Beziehungssprache, Status, Religion, was halt ein sehr spezifisch geschütztes Information ist eigentlich in Deutschland, Herkunftsstaat, Wohnort, Geburtsdatum, Bildung am Arbeitsplatz, außerdem eine Liste der Seiten, die der Person folgen und die letzten 15 Suchanfragen bei Facebook, was eigentlich auch eine krasse Information ist.
Keine Ahnung, ich hatte noch nie das Gefühl, dass die Suche bei Facebook funktioniert, von daher.
Ja, aber scheinbar, wenn du da deine Freundennamen eingibst oder deinen Familiennamen, dann findest du wahrscheinlich schon die Person.
Okay. Ja, Personensuchen geht halt wirklich.
Und dann kriegst du schon irgendwie Informationen raus. Also seid bitte vorsichtig mit den Daten, die ihr bei solchen großen Plattformen eingibt. Selbst die können eure Daten nicht hundertprozentig schützen und dann kommen die halt an solchen Orten raus, wo man für Geld damit Schabernack treiben kann. Unter anderem kann man damit Wahlen beeinflussen oder was auch noch eine News gewesen wäre, man könnte damit Amazon-Reviews faken oder halt eben damit halt also Sternchen geben für Artikel, die eigentlich gar nicht gekauft worden sind oder anderen Schabernack treiben. Also seid bitte vorsichtig, wenn ihr solche Daten irgendwo eingebt. Denkt darüber nach, warum mache ich das eigentlich? Und also denkt ein bisschen so, Daten rausgeben über euch ist so ein bisschen, das ist die Datenverschmutzung des 21., also es ist die Umweltverschmutzung des 21. Jahrhunderts. Also jetzt machen alle noch mit und geben alles raus, aber in 50 Jahren oder so werden sich alle wundern, wie konnten wir damals so blöd sein und alle Informationen über uns rausgeben.
Dann können wir wunderbare Facebook-Archäologie betreiben.
Ja, wir buddeln dann ganz tief in den Timelines und es gibt dann Timeline-Archäologen. Ach, Simon, im Anblick auf die Zeit.
So, könnten wir noch kurz sagen, dass ihr offensichtlich auch mit euren Python-Paketen aufpassen müsst, die ihr euch aus dem Internet runterladet, weil wenn ihr das Falsche installiert, dann klaut das eure Bitcoin.
Das hat man ja schon mit Docker, wo dann angefangen wurde in Images, die tausendfach irgendwo eingebaut worden sind, dass dann so ganz unterschwellig Kryptowährungen erzeugt worden sind. Dieses Mal handelt es sich um ein in Python öfter benutztes Paket. Es macht übrigens die Windows-Konsole farbig. Es ist wirklich nur ein Skript, um die Bash in Windows farbig zu machen.
Okay, das, Risiko, dass ich mir das Paket installiere, ist sehr gering.
Scheinbar benutzen das genug Leute, dass
meine Bitcoins sind sicher.
Ja, deine Windows-Bitcoins vor allen Dingen. Das sind ja auch dann meistens Windows-Plattformen, auf denen das läuft. Vielleicht tue ich der ganzen Sache Unrecht und das läuft auch auf Linux, aber ich habe heute nur Windows-Screenshots gesehen, als ich auf der Seite kurz war. Sie haben das gemacht über, hast du den Namen schon gesagt? Colorama?
Nee.
Und das Schöne ist, dass das eine britische Schreibweise war, mit denen sie sich da eingefuchst haben. Also sie haben sich einfach mit OU geschrieben, anstatt nur mit O bei Color. Und haben sich damit in das Archiv reingefuchst und haben damit auch eine relativ hohe Nutzerschaft erreicht, halt im Wesentlichen in Großbritannien. Oder halt in Gegenden, wo das so geschrieben wird.
Alles klar. So, die Strukturbreiten müssen wir dann erstmal sein lassen. Wir werden uns auch nicht über den nicht geglückten Soyuz-Start unterhalten und wir werden auch nicht mehr über Stickoxide diskutieren. Wir können nur noch kurz sagen, dass es wieder ein gar nicht so einfach geben wird. Da geht es diesmal irgendwie um Strom, habe ich gehört.
Und ja, von Cerulean Noises.
Genau, das Ganze werdet ihr jetzt hier nicht mehr hören.
Nicht live auf diesem Radiosender, aber im Anschluss an den Podcast auf jeden Fall.
Wird es vollständig geben. Wenn ihr jetzt Radiohörer seid, könnt ihr es auch unter
Cerulean Noises gar nicht so einfach bei Google eingeben oder DuckDuckGo, startpage.com.
Dann findet
Onion ihr Onion Search Service. Findet das schon.
Ihr findet das. Und damit verabschieden wir uns für den Oktober.
Schön, dass wir wieder ein Radio geschafft haben. Wenn ihr beim nächsten November-Radio mit dabei sein wollt, also die aktuellen Vorschläge sind einmal ein bisschen über die Randgruppenbetriebssysteme des Raspberry Pi S zu sprechen. Wer dazu Expertise hat, darf gerne mitmachen. Und wenn nicht, wir haben jetzt schon 44 zusammengesammelt. Also es wird eine längere Geschichte.
Okay, aber ihr könnt auch noch andere Dinge vorschlagen.
Ja, andere auch gern, klar.
Also dann, tschüss.
Tschüss.
Gar nicht so einfach. Die überraschende Komplexität der einfachen Dinge. Eine Produktion von Cerulean Noises für Pentaradio vom Chaos Computer Club Dresden. Folge 3. Der Herzschlag eines ganzen Kontinents. Woher kommt der Strom? Ja, ganz einfach, aus der Steckdose. Wenn es so einfach wäre, müsste ich keine ganze Sendung drüber machen. Aber natürlich ist es gar nicht so einfach. Wenn ich abends nach Hause komme und den Fernseher einschalte, muss der dafür benötigte Strom irgendwo produziert werden. Im Stromnetz gilt, was jetzt gerade produziert wird, muss auch jetzt sofort verbraucht werden. Man kann den Strom nicht mal eben in Überlandkabeln zwischenspeichern. Und die meisten Kraftwerke kann man auch nicht mal eben ein- und ausschalten. Selbst bei kurzfristig schaltbaren Kraftwerken dauert es gerne ein paar Minuten, bis auf neue Anforderungen reagiert werden kann. Das klingt erstmal so, als ob die Kraftwerks- und Netzbetreiber hellseherische Fähigkeiten benötigen, um vorherzusagen, wann genau ich meinen Fernseher ein- und ausschalte. Ganz so schlimm ist es zum Glück nicht, denn das Stromnetz kann sich bis zu einem gewissen Grade selbst regulieren, um kurzfristige Schwankungen von Angebot und Nachfrage auszugleichen. Der Schlüssel dazu ist die Netzfrequenz. Im europäischen Verbundnetz beträgt die Frequenz des Wechselstroms normalerweise 50 Hertz. Tatsächlich aber schwankt die Frequenz ständig ein kleines bisschen, um einige Hundertstel Hertz nach oben oder unten. Allgemein gilt dabei, dass die Frequenz sinkt, wenn zu wenig Strom vorhanden ist, und steigt, wenn zu viel Strom vorhanden ist. Der Grund dafür ist die Selbstregulierung des Stromnetzes durch die sogenannte Momentanreserve. In einem Großkraftwerk, egal ob Gas, Kohle oder Atomkraft, wird der Strom durch Turbinen erzeugt, die von heißem Dampf in Rotation versetzt werden. Aus physikalischer Sicht wird also die Wärmeenergie des Dampfes in die Rotationsenergie der Turbine umgewandelt. Und die Rotationsenergie dann in elektrische Energie, die ins Stromnetz eingespeist wird. Wenn mehr Strom verbraucht wird, als gerade produziert wird, wird den Turbinen mehr Rotationsenergie entzogen, als durch den Dampf nachgespeist wird und sie drehen sich mit der Zeit immer langsamer. Da diese Rotationsbewegung die Quelle der Frequenz des Wechselstroms ist, sinkt also auch die Frequenz im Stromnetz. Und da alle Turbinen im europäischen Verbundnetz durch eben dieses Netz miteinander verbunden sind, werden sie alle gleichmäßig ausgebremst. Umgekehrt funktioniert es genauso. Wenn gerade etwas weniger Strom verbraucht wird als zuvor, wird den Turbinen weniger Rotationsenergie entzogen und sie drehen sich mit der Zeit immer schneller. Die Netzfrequenz steigt also. Diese Änderungen der Netzfrequenz führen im nächsten Schritt unmittelbar zu Effekten auf der Verbraucherseite. Bei den meisten Elektromotoren ist die Leistung proportional zur Netzfrequenz. Das heißt, mit steigender Netzfrequenz steigt im gleichen Maße auch die Leistungsaufnahme. Und das ist genau, was wir gerade brauchen. Wenn zu wenig Strom im Netz verfügbar ist, sinkt die Netzfrequenz. Und Elektromotoren verbrauchen entsprechend weniger. Wenn umgekehrt zu viel Strom eingespeist wird, steigt die Netzfrequenz und damit auch die Leistungsaufnahme der Elektromotoren. Ein kleines bisschen Überangebot oder Übernachfrage wird auf diese Weise ganz automatisch durch reine Physik ausgeglichen. Wenn das nicht reicht, setzt im nächsten Schritt die sogenannte Primärregelung an. Genau wie die Wirkung der Momentanreserve funktioniert Primärregelung automatisch. Allerdings kommt jetzt Elektronik ins Spiel. In Kraftwerken, die an der Primärregelung teilnehmen, messen Sensoren die Netzfrequenz und passen bei Schwankungen eigenständig die Produktionsleistung des Kraftwerkes an. Wenn der Strom durch eine dampfbetriebene Turbine erzeugt wird, besteht die Primärregelung zum Beispiel darin, das Dampfventil zu öffnen oder zu schließen, sodass je nach Strombedarf mehr oder weniger Dampf auf die Turbine kommt. Die Kraftwerke, die an der Primärregelung teilnehmen, bilden zusammen die Primärreserve. Kraftwerke in der Primärreserve können mit einer Verzögerung von maximal 30 Sekunden kurzfristige Nachfrage- oder Angebotsspitzen ausgleichen und tragen damit wesentlich zur Stabilität des Stromnetzes bei. Die teilnehmenden Kraftwerke wechseln wöchentlich. In einer Auktion können Kraftwerksbetreiber anbieten, eine bestimmte Leistungsmenge als Primärreserve vorzuhalten. Die günstigsten Anbieter bekommen den Zuschlag. Der Name Primärreserve deutet es schon an, es gibt auch noch eine Sekundärreserve und sogar eine Tertiärreserve. Denn obwohl die Primärreserve schnell anspringen kann, sollte man sich nicht zu lange auf sie verlassen. Es könnte jederzeit das nächste unvorhergesehene Ereignis eintreten, das eine Primärregelung erforderlich macht. Deswegen wird die Primärreserve möglichst schnell durch die Sekundärreserve abgelöst. In der Sekundärreserve werden ganze Kraftwerke vorgehalten, die etwas langsamer anlaufen oder herunterfahren, zum Beispiel Pumpspeicherkraftwerke oder Gasturbinen. Neben diesen wesentlichen Regelmechanismen und Reserven gibt es noch andere Wege, die Leistungsbilanz im Stromnetz zu beeinflussen. Windkraftwerke zum Beispiel schalten sich je nach Netzfrequenz selbsttätig an oder aus. Wenn man also ein Windrad stillstehen sieht, obwohl gerade ein guter Wind weht, liegt es vielleicht an einem Überangebot im Stromnetz. Und dann gibt es noch den sogenannten Lastabwurf. Manche Großkunden, zum Beispiel Zementmühlen oder Kühlhäuser, haben besondere Verträge, durch die sie Strom vergünstigt erhalten, wenn sie im Gegenzug bereit sind, bei Stromknappheit kurzfristig alle Maschinen abzuschalten, um einen Blackout zu vermeiden. Soweit die Theorie. Aber was ist, wenn nun ein großer Störfall eintritt? Kann unser Stromnetz auch den Ausfall eines ganzen Großkraftwerkes überstehen? Die Antwort ist ein eindeutiges Ja. Am 25. März 2015 zum Beispiel kam es im Atomkraftwerk Gundremmingen zu einem Störfall. Bei Wartungsarbeiten am Block B wurde versehentlich eine Kontrollanlage des in Betrieb befindlichen Blockes C ausgeschaltet, was zur automatischen Sicherheitsabschaltung dieses Blocks führte. Innerhalb von wenigen Sekunden waren 1,2 Gigawatt weniger im Netz als vorgesehen. Die Netzfrequenz fiel zunächst scharf ab, jedoch gebremst durch die Momentanreserve und die Trägheit der angeschlossenen Verbraucher. Nach 20 Sekunden konnte die Primärreserve den Frequenzabfall stoppen und zusammen mit der Sekundärreserve die Netzfrequenz innerhalb weniger Minuten wieder in normale Bereiche zurückführen. Obwohl von einem Moment zum nächsten eine Strommenge wegfiel, die dem Verbrauch von über 3 Millionen Haushalten entspricht, betrug der gesamte Frequenzabfall von Spitze zu Spitze lediglich 50 Millihertz. Die Frequenz ist also nur um 0,1% abgesunken. Es gab keinen Stromausfall, nicht mal die Lichter haben geflackert. Außer dem Kraftwerkspersonal und den Netzbetreibern hat wahrscheinlich niemand etwas mitbekommen. Dass der Ausfall eines Großkraftwerks so langweilig ist, haben wir auch dem europäischen Verbundnetz zu verdanken. Indem alle Länder auf dem europäischen Festland ihre Stromnetze immer mehr miteinander verbinden, ermöglichen wir nicht nur den Handel mit günstigem Strom über Ländergrenzen hinweg, wir helfen auch unseren Nachbarn, mit unseren gemeinsamen Reserven Stromausfälle zu vermeiden. Und wenn ihr also das nächste Mal den Fernseher einschaltet, denkt daran. Der Stromverbrauch des Fernsehers lässt alle Kraftwerksturbinen in ganz Europa ein ganz kleines bisschen langsamer drehen. Das war Gar nicht so einfach, Folge 3. Eine Produktion von Cyrillian Noises von und mit Stefan Majewski. Mit Musik von Josh Woodward. Vielen Dank an Matthias Dahlheimer, auf dessen Arbeit diese Folge basiert. Weitere Informationen zur Sendung, Links zu Quellen und Musiktiteln sowie alle anderen Folgen gibt es auf www.garnichtsoeinfach-podcast.de. Wenn euch das Thema für mehr als 10 Minuten interessiert, zum Beispiel warum man sogar Handelsbewegungen in der Stromfrequenz sehen kann, dann kann ich euch wärmstens die Vorträge von Matthias Dahlheimer empfehlen. Links dazu findet ihr auf meiner Webseite. Und noch eine Anmerkung in eigener Sache. Das hier wird wahrscheinlich die letzte Folge von Gar nicht so einfach in 2018 sein. Für den Rest des Jahres werde ich mich mit einer etwas anderen Produktion beschäftigen. Sobald es fertig ist, gibt es hier eine kurze Ankündigung. Wenn ihr den Podcast über RSS oder über eine App bekommt, werdet ihr also nichts verpassen. Ansonsten ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich den Feed zu holen. Informationen dazu gibt es auf meiner Webseite www.garnichtsoeinfach-podcast.de.